Geschichte schreiben in Echtzeit. Das ist das Thema der zweiten Ausgabe des Redaktionspodcasts von Haseltskult. Mein Name ist Thomas Meyer, ich bin Redakteur bei Haseltskult und bin hier mit Thomas Wernicke, einem Redaktionskollegen. Einige kennen ihn vielleicht schon aus der ersten Folge unseres Podcasts. Unsere heutige Folge kreist um das Verhältnis von Geschichte oder besser Geschichtswissenschaft und Gegenwart, um die Problematik, wie sich Geschichtsschreibung, Geschichtsbilder und die Gegenwart gegenseitig beeinflussen. Dazu haben wir mit Malte Thiessen gesprochen. Thomas, welches Verhältnis genau hat Malte Thiessen zu unserem heutigen Podcast-Thema?
Ja, das ist die spannende Frage. Wir haben natürlich Malte Thiessen eingeladen, weil er selbst als Experte in der Öffentlichkeit angefragt wurde während der Pandemie, also quasi auch wahrgenommen als Experte. Wir wissen ja, dieser Begriff Experte ist ja immer schwierig einzuschätzen. Was macht einen Experten aus? Und Malte Thiessen musste quasi in dieser Zeit der Pandemie und deswegen dieser Titel der Echtzeit direkt erklären, möglichst einordnen, was solche Pandemien mit Gesellschaften machen. Und zwar anhand von historischen Beispielen. In diesem Fall war es die spanische Grippe, von der aus er sozusagen die Einordnung hat vornehmen müssen. Und da wir das dann sozusagen schon als Thema auch stehen hatten, haben wir gesagt, dann können wir auch direkt auch gleich mal über methodische Fragen, allgemeinere methodische Fragen um die Komplexität von Begriffen wie Gegenwart, Vergangenheit und dem Verhältnis unserer Distanz zu diesen Begriffen und der Möglichkeit unserer Distanz zur Gegenwart, zur Vergangenheit mal sprechen. Und dieses Gespräch hat für uns geführt Christine Bartlitz vom Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Und da wollen wir jetzt gemeinsam reinhören.
Herzlich willkommen, Malte Thiessen, beim Podcast von Haseltskult. Malte Thiessen ist seit 2017, leitet er das LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte in Münster. Ich habe eben noch mal nachgeschlagen, was LWL heißt. Das ist der Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Und gleichzeitig lehrt er als Professor für neuere und neueste Geschichte an der Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg. Malte Thiessen hat über Erinnerungskultur zum Luftkrieg in Hamburg promoviert und dann im Jahr 2015 mit einer Arbeit zur Geschichte des Impfens sich habilitiert. Seitdem hat er viele, viele Veröffentlichungen eben auch zu diesem Thema Impfgeschichte, Seuchen in Europa und auch Vorsorge als Ordnung des Sozialen publiziert. Und und im letzten Jahr, im September, vor gut einem Jahr, ist sein Buch erschienen Auf Abstand, eine Gesellschaftsgeschichte der Corona-Pandemie. Und genau deswegen unterhalten wir uns heute miteinander. Es geht ja in dieser Podcast-Folge um die Bedeutung der Gegenwart in der Zeitgeschichte. Und zum einen zieht sich das natürlich auf redaktionelle Fragen, auf Jahrestage und so weiter, aber es bezieht sich auch auf unsere Forschung, nämlich auf die Aktualität unserer Forschung und damit natürlich auch verbunden Aufmerksamkeit, Legitimation. Malte, Historiker warten eigentlich ab, bevor sie ihr Urteil zu einem Geschehen abgeben. Also die Geschichtswissenschaft beschäftigt sich mit der Vergangenheit unserer Gegenwart, aber eher selten mit der Gegenwart selbst. Du schreibst selbst in deinem Buch, was ich vorgestern und gestern mit sehr großem Gewinn gelesen habe, Geschichte ist immer Gegenwart. Was meinst du damit?
Ja, also in der Tat ist erstmal das Unterfangen, Geschichte sozusagen in Echtzeit zu schreiben, natürlich Selbstmord. Also wir brauchen Distanz, wir brauchen Entfernung zu fernen Zeiten, um sie erkunden zu können. Und eine Geschichte in Echtzeit ist ja besonders schwer, weil sie zum einen eine Geschichte ohne Ende ist. Also wir wissen nicht, auf welchen Punkt hin wir schreiben können. Und weil sie eine unendliche Geschichte ist. Das heißt, es sind Dinge im Schwange, die uns noch betreffen, wo wir sozusagen selbst Zeitzeugen sind, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und das macht es tatsächlich schwierig. Und es gibt zwei Wege, glaube ich, mit dieser Herausforderung umzugehen. Das eine ist, diese sind Versuche der Distanzierung, dass man, das haben wir gesehen, zum Beispiel in der Corona-Pandemie, dass HistorikerInnen das machen, was sie machen, nämlich historisch einordnen. Sie versuchen, aktuelle Phänomene einzuordnen, versuchen, Wurzeln der Gegenwart nachzuspüren. Also sie machen das, was man oft eine Problemgeschichte der Gegenwart nennt. Sie gucken, wo kommt das Problem, was sie jetzt haben, her. die Gegenwart, also da in den Blick zu nehmen und den Wurzeln nachzuspüren. Es gibt ein zweiter, es gibt außerdem einen Versuch der Distanzierung zur Gegenwart, indem man die historischen Bezüge, die in der Gegenwart ja immer überall uns betreffen, dass man die selbst analysiert. Dass man also zum Beispiel bei der Corona-Pandemie diese vielen Analogien zur spanischen Grippe, zu viel mehr, dass man das eben analysiert, den gegenwärtigen Nutzen der Geschichte aufdeckt, sozusagen so eine Art Erinnerungskultur sozusagen erforscht. Das sind so Versuche, da kann man sagen, ja, das können Historiker, dann dürfen die auch ganz gegenwärtig mal arbeiten. Ich finde aber einen anderen Weg noch interessanter, und das ist das, was du eben angesprochen hast, Geschichte ist immer Gegenwart, dass wir eigentlich dieses Prinzip der Distanzierung als Grundprinzip geschichtswissenschaftlicher Erkenntnis, dass wir damit uns auseinandersetzen müssen, weil es eigentlich eine Illusion ist. Denn Historisierung ist natürlich immer ganz gegenwärtig. Also unser Sehepunkt, unser Standpunkt, unser Kontext, unsere gegenwärtigen Erfahrungen prägen natürlich immer Geschichte. Das ist ja banal. Aber insofern haben wir niemals Distanz. Also nicht mal, wenn wir in das Mittelalter oder in die Antike gehen und selbst das scheinbar Fremde, das Unbekannte aus fernen Zeiten, das entspricht ja immer unseren gegenwärtigen Erfahrungen und auch unseren Erwartungen. Und insofern könnte man sagen, hat diese Geschichte in Echtzeit sogar eine ganz lange Tradition. In der Zeitgeschichte müssen wir nur in die NS-Forschung gucken oder in die DDR-Forschung der 90er Jahre. Und insofern ist, glaube ich, eine Geschichte in Echtzeit eigentlich ein Plädoyer, und damit bin ich jetzt auch ruhig, ein Plädoyer dafür, dass wir darüber nachdenken, was wir eigentlich als Zeithistorikerinnen und Zeithistoriker tun und wie wir das tun. Und eine Geschichte der Echtzeit ist letztlich auch ein Plädoyer dafür, dass wir unseren Sehepunkt unserer Forschung viel expliziter immer machen müssen und hinterfragen müssen. Wir sind also eigentlich eine sehr distanzlose Disziplin, die aber die Illusion der Distanz, der zeitlichen Distanz zum Grundprinzip erhoben hat.
Ja, das ist total interessant. Gerade dieses Distanz, weil die einen sagen ja, Distanz ist die Voraussetzung für die erkenntnistheoretische Erzeugung von Wissen. Das finde ich jetzt sehr, sehr interessant, dass du sagst, letztlich diese Distanz haben wir als Historikerinnen und Historiker. Das ist unser Handwerkszeug, auch diese Distanz zu haben. Und ich denke dann auch immer nur an Theodor Mommsen. Ich glaube, man muss auch nicht nur in die Zeitgeschichte gucken, Geschichte Roms oder so. Ne? Genau, das Sittenbild des Kaiserreichs oder der moralische Appell an das Kaiserreich. Ist es diese Distanz oder unser Handwerkszeug, die längeren Linien, die es möglich machen, dass du als Historiker jetzt eine Gesellschaftsgeschichte schreibst und du eben kein Soziologe bist, kein Politikwissenschaftler. Da würde ich gerne noch mal von dir wissen, wo liegt dein Vorteil oder der Vorteil in unserer Zunft, wo liegt der Mehrwert der Geschichtswissenschaft, wenn wir uns über aktuelle Themen, über aktuelle Konflikte Gedanken machen und darüber auch forschen?
Also in der Tat ist ja tatsächlich gerade bei Konflikten, bei Problemen oder in Krisen, da ist ja dann endlich mal, muss man ja fast sagen, in der Öffentlichkeit dann die Historikerin, der Historiker gefragt. Und das Blöde ist ja, dass wir oft gefragt werden aus so einem Orientierungsbedürfnis heraus. Also das Interesse, oh Gott, wir erleben momentan etwas ganz Schreckliches, etwas Unbekanntes, etwas schwer Einzuordnendes, bitte blickt für uns zurück und ordnet uns das ein, entweder mit der beruhigenden Botschaft, zack, das war schon früher so, okay, oder zumindest man kann irgendwie dann den Wurzeln nachspüren. Und dann ist die Geschichte sozusagen eigentlich eine ganz gute Beruhigungsmedizin, gerade im Pandemiefalle. Jetzt beim Überfall auf die Ukraine ist ja auch das Bedürfnis an historischen Einordnungen sehr groß. Und auch da, auch für mich persönlich ehrlich gesagt, auch durchaus sehr beruhigend. Ich schließe mich da gar nicht aus, dass man das in historischen Perspektiven sozusagen einordnen kann. Aber es ist natürlich eine Gefahr, weil Geschichte so schnell zu einer Grabbelkiste verkommt. Also man greift sich dann irgendwelche Analogien, parallelen Bezüge heraus, zumindest in der öffentlichen Debatte geschieht das schnell, die dann am besten zu gegenwärtigen Fragen zu passen scheinen und dann zack, ist man beruhigt, aha, das passt doch alles irgendwie, also müssen wir uns gar nicht mehr so die großen Gedanken machen. Und insofern müssen eigentlich Historikerinnen und Historiker, das ist die erste Aufgabe und die erste Kompetenz, glaube ich, in aktuellen Krisen, etwas machen, was man vielleicht gar nicht denken würde. Sie müssen nämlich sagen, dass es mit der Geschichte nicht so leicht ist. Dass die Geschichte eben nicht einfach sozusagen uns jetzt die Gegenwart erklärt. Sie müssen also die Gegenwart komplizierter machen, indem sie die Geschichte komplizierter machen, indem sie zeigen, dass die Geschichte eben sehr viel vielfältiger ist, dass sich nicht einfache Linien zur Gegenwart ziehen lassen. Damit machen wir die Geschichte komplizierter und eben auch die Gegenwart. Und das ist, glaube ich, tatsächlich eine Kompetenz, dass wir zeigen, wir können die Gegenwart nicht auf ein Narrativ bringen. Also würde ja auch niemand machen. Man würde sagen, Gesellschaft ist viel zu komplex, das lässt sich nicht auf eine kurze Deutung bringen. Aber genauso ist es ja auch mit der Geschichte. Und deshalb ist das, glaube ich, eine Kompetenz, die Gegenwart komplizierter machen, damit wir uns nicht mit vorschnellen Lösungen sozusagen dann irgendwie zufrieden geben. Eine zweite Kompetenz, glaube ich, ist die Quellenkritik. Also wir sind ja, seit dem Pro-Seminar lernen wir, dass wir Quellen uns extrem kritisch angucken, dass wir auf den Kontext der Quelle gucken, auf die Adressierung, an wen richtet sich das, wie ist sie überliefert und ähnliches mehr. Und nun kann man sagen, diese Genauigkeiten haben die Sozialwissenschaften und Politikwissenschaften auch. Die wissen natürlich auch, dass es immer entsprechende Hintergründe ihrer Quellen gibt. Geschichtswissenschaft hat aber eine spezifische Kompetenz gegenüber allen anderen Fächern, glaube ich. Und zwar ist das die Quellenvielfalt. Denn im Gegensatz zu den meisten anderen Fächern arbeiten wir mit ganz unterschiedlichen Quellen. Wenn nur ein Beispiel, SozialwissenschaftlerInnen oder Pädagogen arbeiten zum Beispiel oft mit Erhebungen oder Politik- und MedienwissenschaftlerInnen zum Beispiel mit Presse- oder Parlamentsdebatten, jetzt mal zugespitzt. Historiker sind da hingegen breiter aufgestellt. Wir arbeiten zum Beispiel jetzt bei der Geschichte der Corona-Pandemie, kann man arbeiten mit veröffentlichten Quellen, mit Presse, mit Internet, mit Erlassen, Gesetzen, Debatten, mit Bildern, mit Filmen, mit Selbstzeugnissen, Erfahrungsberichten. Und deshalb machen HistorikerInnen etwas, was andere Fächer oft nicht machen. Sie kontrastieren Quellen. Sie stellen unterschiedliche Quellenarten gegenüber und weisen so auf die Grenzen dieser verschiedenen Quellenarten hin. Und insofern entfalten Historikerinnen und Historiker ein breites Quellenspektrum und machen damit Gesellschaft multiperspektivisch wahrnehmbar. Und das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, was uns auch die Gegenwart besser wahrnehmen lässt. Das ist, glaube ich, eine Kompetenz, da können wir uns auf die Schulter klopfen. Das können wir, finde ich, ziemlich gut.
Wollte ich gerade sagen, wir sollten diesen Teil irgendwie in jedem Seminar, in jedem Erstsemester Geschichte irgendwie den Studierenden zur Kenntnis geben. Nein, vielen Dank, sehr interessant. Also dieses auf der einen Seite Geschichte als Beschwichtigungsmedizin, was ich einen sehr schönen Ausdruck finde, und eben, aber eigentlich auf der anderen Seite es komplizierter zu machen, es nicht so leicht zu denken, finde ich sehr, sehr wichtig. Du bist ja sehr präsent seit 2 Jahren im öffentlichen medialen Leben. Du warst bei den Tagesthemen, du warst im Heute-Journal, du warst bei Hart aber fair und wurdest danach in der Presse als der coole Professor aus München bezeichnet. Du hast einen guten Eindruck gemacht, würde ich sagen. Es ist ja schon der Erfahrungswert, den einige von uns haben, wenn man aus dieser engen fachlichen Community rausgeht, eben auch öffentlich sichtbar wird, dass es dann auch Reaktionen gibt und dass diese Reaktionen zum Teil freundlich sind, aber zum Teil auch nicht so freundlich. Und da würde ich gerne nach deinen Erfahrungen fragen, auch gerade auf Social Media. Also was gab es für Reaktionen? Gerade diese Frage der Impfpflicht hat ja die Gemüter sehr, sehr heiß und sehr heftig bewegt. Vielleicht gab es aber auch positive Reaktionen, weil eben der coole Professor sachlich geblieben ist, sich nicht so von den Emotionen hat leiten lassen. Wie waren deine Erfahrungen?
Ja, wie cool ich bin, das können wir nochmal diskutieren, vielleicht nach dem Podcast. In der Tat ist es ja auch Historikerinnen und Historiker, es sind ja auch nur Menschen. Und Historikerinnen und Historiker haben natürlich auch mit Emotionen zu tun. Und gerade bei Gesundheitsthemen, da kochen die Emotionen natürlich mal besonders hoch. Also das ist, Gesundheit ist einfach immer politisch, weil das große Ganze, die Gesellschaft, die Politik sozusagen immer unmittelbar auf den Körper wirkt. Und deshalb ist das emotional, muss es auch emotional sein, kann es gar nicht anders sein. Und genau insofern vermutest du das genau richtig, sind natürlich auch die Rückmeldungen entsprechend von extrem unangenehm bis auch sehr nett und schmeichelhaft. Das gibt's natürlich auch. Und das ganze Spektrum ist natürlich etwas, ja, da muss man mit umgehen. Man muss überlegen, liest man es überhaupt? Löscht man es gleich, wenn es eine Mail ist oder ein Social-Media-Eintrag, klickt man das weg? Oder wie geht man damit um? Ich glaube, so die ganz miesen oder extrem unangenehmen, die lese ich tatsächlich nicht. Das tue ich mir nicht mehr an. Aber ansonsten finde ich solche Rückmeldungen überhaupt für die Wissenschaft eine riesen, riesen Chance. Weil sie es letztlich sind, diese Rückmeldungen, die Mails, die wir bekommen oder eben auch Social-Media-Einträge, sowas wie Spontan-Rezensionen oder eben auch so eine Art, ja, in der Museumsforschung würde man sagen, Besucherforschung sozusagen. Und es ist sozusagen eine große Chance zur Reflexion von Chancen und Schwierigkeiten der Wissenschaftskommunikation. Also ich persönlich weiß einfach immer gar nicht, was überhaupt ankommt von dem, was ich alles erzähle. und ob ich das überhaupt richtig erzähle, ob das überhaupt ankommen kann und mit welchen Hürden ich selbst sozusagen Kommunikation viel zu kompliziert mache zum Beispiel oder warum ich bestimmte Dinge nicht in die richtige Perspektive bekomme. Und dafür sind solche Rückmeldungen natürlich super, weil wir einfach davon lernen können, wie wir Wissenschaft kommunizieren und gerade bei etwas wie Geschichte, was ja nun leider nicht jeden sofort interessiert, warum weiß ich auch nicht, unverständlich, oder? Da muss man natürlich dann einfach mal auch genauer hingucken, oder ich muss das zumindest, wie dann Wissenschaftskommunikation funktioniert. Ich habe das Gesundheitsthema ist das eine, das andere, und das werden, ich glaube, ich alle, die hier zuhören, wahrscheinlich gut kennen, zumindest wenn sie Historikerinnen und Historiker sind. Die anderen Rückmeldungen bekomme ich natürlich von Zeitzeugen. Und das ist der Klassiker, der Zeitzeuge als natürlicher Feind des Zeithistorikers, der Zeithistorikerin, würde ich gar nicht so sehen. Aber natürlich ist tatsächlich das Alter immer ein Problem. Und zum Beispiel bei DDR-Themen, wenn ich dazu etwas gesagt habe, kriege ich regelmäßig die Rückmeldung, dass ich dazu doch gar nichts sagen könne. Aber natürlich auch zur NS-Zeit kriegt man immer wieder die Kritik, ich sei doch viel zu jung. Und das ist etwas, womit wir als Historikerinnen und Historiker natürlich immer umgehen müssen, dass wir mit der Materie zu tun haben, die manchmal ja Gott sei Dank ja auch Distanz hat. Das ist dann ja auch ganz, ganz großer Vorzug. Wir hatten ja eben schon drüber gesprochen. Und auch da muss man sich natürlich mit auseinandersetzen. Oft habe ich aber auch den Eindruck, geht es bei diesen Rückmeldungen tatsächlich ein Stück weit nur um ein wahrgenommen werden. Also ich will jetzt hier nicht zu sehr küchenpsychologisieren, aber ich habe viele Anfragen, die erstmal etwas deftig daherkommen. Und wenn man dann sachlich antwortet, kommen sehr schnell sehr dankbare und sehr, auch sehr positive Rückmeldungen dann. Und ich glaube, es geht einfach auch um ein Wahrnehmen und einem wahrgenommen werden. Und dann sind solche Rückmeldungen natürlich auch eine gute Sache und kann das sogar vielleicht ein ganz produktiver Austausch werden.
Ja, Wissenschaftskommunikation ist natürlich ein ganz wichtiges Stichwort. Dann nur noch zu die Frage, ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor. Also Wissenschaft, Geschichtswissenschaft, aber auch andere Wissenschaften, bei den Virologinnen und Virologen haben wir es ganz deutlich während der Pandemie gespürt, lebt von Reflexion, von Kenntlichmachen, von Irrtümern, von Abwägen. Differenzieren ist eigentlich unser Lieblingswort in der Geschichtswissenschaft. Das ist natürlich ein Spagat, weil in den Medien und auch in der Politik werden ja eigentlich eindeutige Antworten gewünscht, verlangt, auch so von dir, wenn du irgendwo im Interview bist, Impfpflicht ja oder nein. Das stelle ich mir sehr schwierig vor, mit unserem Wunsch zu differenzieren und auch lang und ausführlich die Dinge darzustellen, so kurz in so einem 2-Minuten-Beitrag so eine Frage zu beantworten. Und die zweite kurze Frage, die ich noch hinten ranhänge, aber ich glaube, das betrifft nicht so stark die Geschichtswissenschaftler, sondern dann vielleicht doch eher die Virologen oder, also das ist in meiner Wahrnehmung, dieses offene Zeigen, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert, was ich ganz großartig finde, also zu zeigen, wir werten Studien aus, das, was Christian Drosten in seinem Podcast gemacht hat, dass das ja zum Teil auch zu einem Vertrauensverlust geführt hat. Da würde ich gerne nochmal deine Meinung hören.
Ja, spannende Fragen, weil es tatsächlich ja um die Grundsatzfrage geht, des Verhältnisses zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. Und in der Tat, also ist das ja wirklich ein Spannungsfeld, was stärker nicht sein könnte. Die Mediengesetze auf der einen Seite, die insbesondere wenn es ins Fernsehen geht, auf Eindeutigkeit oder auf Polarisierung irgendwie setzen, auch setzen müssen vielleicht. Und dagegen dann Wissenschaft, die auf Differenzierung, auf Ambivalenzen setzt. Und Differenzierung, das ist absolutes Kassengift für Fernsehen. Wenn man da mal anfängt mit 3-4 Sätzen, dann schaltet schon die Hälfte ab. Das kriegt man auch schnell kommuniziert. Und das ist natürlich eine riesen Gratwanderung, auf die man sich da machen muss, zwischen Kürze und Zuspitzung und eben dem Versuch, trotzdem Vielfalt und Widersprüchlichkeit zu vermitteln. Weil das ist ja unser Ansinn, eben zu zeigen, es ist nicht so einfach und es lohnt sich hinzugucken, gerade weil es nicht so einfach ist. Und das macht es auch erst spannend, weil es nicht so einfach ist. Wenn wir alles mal schon wüssten, wenn alles mit der Ja oder Nein zu beantworten ist, braucht man eigentlich auch Wissenschaft nicht. Das ist ja das Schöne an Wissenschaft, dass sie Dinge kompliziert macht, dass sie Fragen aufwirft. Und das ist aber genau ein Problem, weil sich das nicht unbedingt immer mit den Mediengesetzen sehr gut verbindet. Und es ist auch ein Problem, weil man das selbst in Interviews natürlich auch schon im Kopf hat. Also ich habe im Kopf immer schon die Kolleginnen und Kollegen, die mir danach dem Interview sagen, so ja, ganz nett, Malte, okay, aber mal ehrlich, das hättest du ja mal ein bisschen irgendwie genauer oder so einfach kann man das nur auch nicht sagen. Also man hat sozusagen die Schere selbst auch schon im Kopf, wenn man in den Medien unterwegs ist. Insofern ist da, glaube ich, diese Gratwanderung wirklich etwas oder dieses Spannungsfeld, was man empfindet, das ist leider etwas, wo man irgendwie nicht so wirklich rauskommt. Also ich habe tatsächlich auch keine patente Lösung. Ich würde nur denken, und das scheint es mir dann wert genug zu sein, Warum gehen wir trotzdem an die Öffentlichkeit? Eben weil Geschichte ein doch relativ kleines Fach ist und weil die Währung auch für Wissenschaftsressourcen natürlich auch mediale Aufmerksamkeit ist. Nicht nur, aber eben auch. Und weil man nur so einer wirklich breiten Öffentlichkeit zeigen kann, was für ein wirklich wunderbares Fach Geschichte eben ist, wie vielfältig, wie spannend. Und das ist dann eben der Preis, den man dann zahlt, dann landet man dann eben genau auch mal bei TV Total und kriegt da einen mit. Das muss man abkönnen, das gehört dann mit dazu. Ich glaube, es ist ein fairer Preis dafür, dass man eben Geschichte dann auch ein bisschen in breitere Diskussionen kriegen kann. Dieser Vertrauensverlust, den du angesprochen hast, also Wissenschaft ist tatsächlich, in meinem Buch nenne ich das, das Erwachsenwerden der Wissensgesellschaft. Da habe ich viel Haue für bekommen, weil die Wissenschaft natürlich auch stark unter Druck stand und nach wie vor steht während der Corona-Pandemie. Die Fake News natürlich überall aus dem Boden schossen. Und trotzdem finde ich, genau wie du es beschrieben hast, ich fand es faszinierend, dass wir plötzlich über die Grundlagen von Wissenschaft geredet haben, in der Öffentlichkeit über Peer-Review-Verfahren, über die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnis geredet wurde. Einfach großartig. Und Christian Drosten hat wirklich dafür Wegweisendes geleistet. Virologisch könnte ich das gar nicht beurteilen, das auch natürlich. Aber für die Wissenschaftskommunikation und überhaupt für das Verhältnis von Wissenschaft und Öffentlichkeit. Und natürlich gibt es den Vertrauensverlust und die Fake News. Ich glaube aber, dass das andere Ursachen oder andere Wurzeln hat. Die da frustriert sind, die sind auch aus ganz anderen Gründen frustriert. Da kann man letztlich Wissenschaftler hinstellen, wie man will. Und insgesamt, glaube ich, ist das wirklich das Bewusstsein für Wissenschaft, für die Grundlagen von Wissenschaft, auch die Grenzen, glaube ich, in der Corona-Pandemie wirklich größer geworden, auch wenn es eine wahrscheinlich sehr unpopuläre Meinung ist.
Das glaube ich auch, ja. Also das ist vielleicht das perfekte Schlusswort, das Plädoyer. Ich hatte noch eine kleine Mini-Frage ganz am Schluss nach der Zukunft mir überlegt, aber wirklich nur noch so als Ausblick. Du sagst ja in deinem Buch selbst, also zum einen fand ich es total interessant, dass du den Begriff der Zeitenwende schon sehr kritisch benutzt. Ich glaube, das Manuskript hast du im Mai 2021 abgeschlossen und da schon sagst, na, das ist die Frage, ob Corona eine Zeitenwende sein wird. Fand ich sehr prophetisch, wenn wir jetzt über Zukunft sprechen. Und dann sagst du aber ganz am Schluss auch noch, eben, dass es um das Leben in der Verantwortungsgemeinschaft geht. Und letztlich ist das ja auch ein Blick in die Zukunft oder auch ein Appell an die Zukunft. Da würde ich ganz kurz und knapp nur noch so einen Einblick, da machen wir mal eine eigene Sendung drüber, über die Historikerinnen und die Zukunft. Ja, wie du das einschätzt, ob wir nicht auch gefragt sind für übergreifende Zukunftskonzepte, sei es nun für die nächste Pandemie, die Energiekrise oder eben auch den Klimawandel? Eine ganz kleine Frage zum Abschluss.
Das ist ja gut. Dann suchen wir jetzt schnell mal die Weltformel. Und genau. Dann. Aber in der Tat, das ist ja tatsächlich, übrigens finde ich auch wichtig, Frage des Klimawandels, weil das ja erschreckend war, dass die Corona-Pandemie wieder gezeigt hat, wie schnell sich das Aufmerksamkeitsfenster schließt für bestimmte Themen, für Krisen, die natürlich immer weiterlaufen, insbesondere den Klimawandel. Und bei der Zukunft, es gibt ja schon seit langem die Zukunftsgeschichte als ein wirklich florierendes Forschungsfeld, ein tolles Forschungsfeld mit tollen Kolleginnen und Kollegen, die wesentliche Beiträge da leisten. Und Zukunft, wenn ich jetzt mal als Geschichtsdidaktiker argumentiere, ist sozusagen so immer Geschichte. Wenn wir das Geschichtsbewusstsein uns vor Augen halten, was da passiert, dann ist Geschichtsbewusstsein eine Folge von Vergangenheitsdeutung, Gegenwartsbestimmung, Blick auf die Zukunft. Und vor allen Dingen erleben wir, dass Zukunftsentwürfe immer natürlich nur vor dem Gegenwert, vor dem Hintergrund gegenwärtiger Projektion funktionieren. Das erklärt auch, warum Zukünfte immer so alt sind. Also nichts veraltet so schnell wie Zukunftsentwürfe, eben weil man aus der Vergangenheit projiziert und aus gegenwärtigen Erwartungen arbeitet. Und deshalb, glaube ich, sind gerade Historiker so wichtig für zukünftige Probleme, weil sie uns deutlich machen können, weil wir deutlich machen können, dass wir uns das mit den Zukunftsentwürfen genauso wenig leicht machen dürfen wie mit der Gegenwart. Dass wir nämlich sehr viel reflektierter mit unseren Grundannahmen eingehen müssen, mit den Modellisierungen sozusagen von vergangenen Entwicklungen in die Zukunft, dass es eben nicht diese einfachen Schritte gibt, die man sich so schnell für Zukunftsentwürfe zurechtmacht. Und man kann vielleicht auch noch zeigen, dass die Zukunftsentwürfe eine extrem lange Vergangenheit haben. Klimawandel beispielsweise ist eine, die Zukunftsentwürfe des Klimawandels sind extrem alt. Schon im 19. Jahrhundert haben wir damit zu tun. Die Globalisierungswellen, Migration, alles das sind uralte Probleme, die immer wieder problematische Zukünfte hervorbringen. Das heißt, wir können eigentlich nur sinnvoll mit Zukunftskonzepten arbeiten, wenn wir Geschichte und Gegenwart im Blick behalten und dann sehen eben, wie alt die Zukunft doch manchmal ist. Und dafür brauchen wir Historikerinnen und Historiker unbedingt.
Lieber Malte Thiessen, ich danke dir ganz herzlich für das Interview.
Christine, tschüss. Danke dir. Hat Spaß gemacht. Ciao. Tschüss.
Das finde ich sehr beruhigend, dass auch Malte Thiessen konstatiert, dass die Geschichtswissenschaften eben nicht die Zukunft voraussagen können. Ja,
das nimmt uns ein bisschen den Druck von den Schultern.
Genau. Es ist völlig klar, dass Geschichtsforschung ein sehr komplexes Unterfangen ist. Aber Malte Thiessen hat das zu Recht auch nochmal klar hervorgehoben. Es ist in der Öffentlichkeit, gerade im Bereich der Wissenschaftskommunikation, eben immer noch eine große Aufgabe, diese sogenannten Sehpunkte auch klar zu machen und auch klar zu machen, dass Geschichtsschreibung eben nichts Statisches ist, sondern immer wieder sich verändert.
Das Schreiben der Geschichte in Echtzeit bleibt letztendlich ein kühnes Unterfangen für uns alle, auch für uns Historiker. Dennoch ist es ganz interessant, damit wir wissen, was überhaupt ankommt in der Öffentlichkeit von dem, was wir eigentlich im Fach auch machen, wie unsere Aussagen in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen werden und auch, ob sie überhaupt verstanden werden. Dafür braucht es natürlich Rückmeldung. Das hat Malte Thiessen schon gesagt und auch wir würden das gerne bekräftigen und unsere Hörerinnen und Hörer aufrufen, uns gerne ihre Meinungen, ihre Anregungen zu schreiben, auch gerne auch in dieser Frage. Die Adresse lautet, lieber Thomas...
Ja, die Mails können Sie senden an hsk.redaktion@hu-berlin.de.
Genau. Und wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei Malte Thiessen für das wunderbare Gespräch, das er zusammen mit Christine Bartels geführt hat. Wir müssen nochmal kurz klarstellen, der coole Professor von Münster ist natürlich nicht der coole Professor von München. Das hat uns die Kollegin Bartels extra nochmal aufgetragen, dass wir das hier aufklären. Wir sehen nun oder hören uns gemeinsam wieder in vier Wochen. Genau. Und dann mit einer neuen Ausgabe. Bis dahin bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.
Tschüss.
Tschüss.